Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit, nachdem sie einmal ausgesetzt hat. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Hat ja schon gesagt, dass Birgit letztens in Hamburg war und für uns den zweiten Preis beim comdirect Finanzblog Award gewonnen hat. Ja, und da haben wir das heute für eine Finanzküche Reacts auf den Finanzblog Award Folge genutzt. Und wir sprechen heute, ja, einmal interessiert mich, wie so das Treffen mit der Finanzblog-Szene war. Mhm. Da werde ich Birgit ein bisschen ausquetschen. Und dann werden wir ja einen kleinen Rückblick in unsere Vergangenheit wagen und mal so rekapitulieren, wie sich die Finanzküche entwickelt hat von ihren Anfängen bis heute. Genau, da wird Birgit mir dann eher wahrscheinlich Fragen stellen. So einen ganz genauen Ablaufplan haben wir da heute noch nicht. Genau. Hallo Birgit.
Hallo Christoph. Genau, also ich habe auch schon ein paar Fragen vorgestellt, weil mich interessiert natürlich auch ein bisschen die Geschichte des Finanzblogs, der Finanzküche. Und da werden wir ganz tief eintauchen.
Ja, genau. Wobei, wir werden euch nicht überstrapazieren. Ich habe in anderthalb Stunden Anschlusstermin. Das werden wir gerade so schaffen. Gut, mich interessiert erstmal, ja, wie war es in Hamburg? Du hast mich ja überrascht per SMS, dass wir einen zweiten Platz gemacht haben. Ich bin ja völlig ohne Erwartung durch die Welt gelaufen.
Ja, ich auch.
Hatte eine hammerharte Woche. Du warst ja nur zwei Tage da in der Woche. Ansonsten auf Dienstreise und ein bisschen Überstundenabbau. Und Feiertag war auch noch in der Woche.
Ja.
Das war wirklich eine der anstrengendsten Wochen, die ich, ja, so dieses Jahr mit hatte, um es vorsichtig auszudrücken. Aber eine sehr, sehr gute Woche. Mit einem Highlight, das du quasi mitgebracht hast. Wir haben es ja auf dem Tisch stehen, unseren wunderschönen Preis. Ja, wie war es denn in Hamburg?
War super. Also war ein bisschen kalt und regnerisch, aber ich glaube, für Hamburger Verhältnisse war es absolut normal. Und genau, abends war dann so ein kleines Get-Together. So ab 15 Uhr konnten dann die Leute langsam eintrudeln. Waren auch wieder viele Leute vom letzten Jahr mit dabei. Letztes Jahr war ich ja auch schon mit dort. Und hatte ja dann einen kleinen Blogbeitrag dazu geschrieben und so ein bisschen einen Streifzug durch die Bloggerszene oder Finanzbloggerszene gemacht. Und einige von denen waren auch wieder da und auch einige neue. Waren ja insgesamt 13 Nominierte. Davon waren nicht alle da. Aber einige habe ich dann kennengelernt. Es waren auch alles sehr spannende Themen, über die die schreiben und was die auch nebenbei machen. Viel auch Finanzbildung, die dann teilweise nicht nur über Finanzbildung schreiben, sondern eben auch wirklich Finanzbildung durchführen, Workshops, teilweise auch eben mit Schulen zusammenarbeiten. Das fand ich alles sehr spannend. Und genau, dann war irgendwann die Preisverleihung und da waren fünf Leute in der Jury und jeder durfte einen Preis vergeben. Dann gab es einmal den Publikumspreis für den Blog, der sozusagen die meisten Zuschauer oder Leserstimmen aktivieren konnte. Das war dann der Finanzgeschichten-Blog. Dann gab es noch einen Sonderpreis für das beste Social-Media-Angebot für die Beziehungsinvestorinnen. Und genau, auf Platz 3 war dann auch ein, Heroes Finanzbildung heißen die. Die machen dann tatsächlich auch Workshops in Schulen und fand ich auch sehr spannend. Und dann wurde Platz 2 verkündet von dem Oberhaupt der Jury. Und ja, sie hatte nur gute Worte für uns zu sagen. Also ihr hat vor allen Dingen unsere Qualität gefallen und hat tatsächlich auch in die Podcasts mit reingehört und auch wirklich so sich einen Überblick über den gesamten Finanzblock verschafft und war da auch sehr begeistert und hat uns dann den zweiten Preis überreicht. Und der erste Preis, der ging dann an Divantis, auch ja ein Finanzblog, der sich viel mit Einzelaktien beschäftigt und der wohl auch ja ein bisschen investigativ unterwegs war in diesem Jahr. Genau. Und dann gab es danach leckeres Essen und dann saßen wir noch ein bisschen zusammen.
Ja. Kann ich mir das eher professionalisiert vorstellen? Machen die das alle hauptberuflich? Hast du einen Überblick bekommen oder haben die das so als Hobby nebenbei? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also die meisten, mit denen ich mich unterhalten hatte, die machen das eher so nebenbei. Bei denen ist das auch zum einen ein Instrument, um Informationen rauszubekommen, aber auch eben, um auf die Arbeit aufmerksam zu machen, die sie neben dem Blog machen. Ist ein bisschen auch so bei uns. Und Genau, also gibt, glaube ich, die meisten machen schon hauptberuflich noch was anderes, aber auch was Ähnliches, was irgendwas mit Finanzen zu tun hat. Dann hatte ich mich noch mit einer unterhalten, die war letztes Jahr auch da. Die hat tatsächlich ihren Job jetzt gekündigt und will hauptberuflich sich mit Finanzen beschäftigen, Vorträge halten und Workshops geben. Da ist ihr Blog natürlich auch ein super Instrument, um dann für sich Werbung zu machen. Ja, also gewürfelter Haufen.
Ja, auf jeden Fall ein starker Schritt,
ja.
Dort in die finanzielle Bildung reinzugehen. Genau. Was mir so ein bisschen, hatten wir drüber gesprochen, so wenn wir uns um die alte deutsche Grenze da so einen Strich ziehen, wie viele Blogs waren da aus dem Osten dabei?
Also es war ja, ein Blog war ja auch nominiert, aus Dresden, glaube ich, kamen die,
ja.
Selber auch Honorarberater.
Ja,
oder zumindest, also, sie bieten Honorarberatung an.
Das haben wir ja mittlerweile, wissen wir, sie können Honorarvermittlung anbieten, genau.
Genau.
Sind Versicherungsmakler, ja, keine Ahnung, wie die arbeiten, die machen, wir haben ziemlich geiles Auftreten nach außen.
Ja.
Noch nicht persönlich gesprochen, genau, von rein zulassen sind es Versicherungsmakler.
Genau, die waren nicht da, aber die, es waren, glaube ich, auch dann die einzigen, die auch mit aus den neuen Bundesländern kamen. Ansonsten waren alle aus den alten Bundesländern.
Ja, also ähnlich wie wir es auch in der Beratung wahrnehmen, auch wie wir es ja in der Verteilung der Honorarberater, ich gucke gerade parallel, ob die nicht die Zulassung geändert haben, nicht, dass ich ein Unrecht tue. bin gerade hier auf dem Impressum und tatsächlich steht dort 34d Absatz 1 Gewerbeordnung Versicherungsmakler. Genau. Ja. Falls ihr zuhört, Versicherungsberater ist auch eine coole Zulassung, gibt noch zu wenige. denkt drüber nach, können wir uns mal austauschen. Ha? Grüße gehen raus nach Dresden. Genau, also das ist ja auch das, was wir wahrnehmen. Die meisten Anlageberater, Honorarberater, Finanzplaner sitzen im Westen.
Hm.
Ja, und da liegt auch wenn wir Mandanten beraten, die größten Portfolios, die wir betreuen, kommen ebenfalls aus dem Westen in der Regel. Wenn jemand geerbt hat, passiert es auch im Westen. Also da sieht man schon so eine gewisse Tendenz, da sind wir schon so ein kleines Einhorn, als Einhorn unterwegs aus dem Osten. Genau. Jetzt nicht die einzigen, aber es gibt nicht besonders viele.
Ja.
Ist dir irgendein Gespräch im Kopf geblieben oder war es eher so auf Smalltalk-Ebene?
Ja, also es waren alles sehr unterhaltsame Gespräche, aber ja, viele eher kürzere Gespräche. Was mir aufgefallen ist, ist, dass das Thema Bitcoin, das kam doch des Öfteren mal auf. Also da haben sich tatsächlich auch mehrere Leute drüber unterhalten. Ja, ansonsten, ja, waren alles sehr nette Gespräche.
Ja, überrascht mich nicht, dass Bitcoin gerade aufkommt. Das ist ja nahe Allzeithoch, wenn wir so wollen.
Hm.
Nach Donald Trumps Wahl ging es nochmal rapide nach oben. Es kommt ja auch bei uns in der Beratung, wird es immer wieder von Kunden auch angebracht. Eigentlich schon seit Jahren, nicht erst seit heute.
Ja.
Genau, ein spannendes Thema. Können wir vielleicht irgendwann mal nochmal einen Krypto-Podcast machen. Ich glaube, wir hatten erst ein oder zwei.
Ja, ich hatte mal einen Artikel zum Stablecoin geschrieben, aber ich glaube, der war ein bisschen zu nischig.
Ja. weiß ich nicht. Ist gar nicht, wie der bei Google zurzeit rankt. Sehe zumindest, ja, ihn nicht bei der Search-Konsole relativ weit oben geklickt. Aber ist da jetzt vielleicht noch nicht als der Blog im Bereich Kryptowährung etabliert.
Ja.
Ist aber auch, ja, Stand heute nicht das Ziel. Genau. Also Hamburg war gut. Was haben wir davon? Ich glaube, wir kriegen
2000 Euro Preisgeld auf jeden Fall.
Genau, wir kriegen 2000 Euro Preisgeld und wir haben jetzt, also Wahnsinns-Marketing von der Comdirect. Bist du ja stolz wie Bolle, wenn du so einen Preis gewinnst. Und jetzt steht natürlich hier der Comdirect Finanzblock Award bei uns im Beratungsraum und wir machen hier quasi im Beratungsraum Werbung für die Comdirect. Also super Werbeinstrument. Also wenn du was schütten die aus? Für den ersten Platz 3.000, zweite 2.000, dritte 1.000, dann gibt es nochmal Publikumpreis.
Genau, Publikum und Sonderpreis müssten dann auch jeweils 1.000 kriegen.
Also insgesamt schütten die so 8.000 Euro aus, dann müssen die noch die Veranstaltung organisieren, Personal bezahlen, die das organisiert, aber wenn du dir überlegst, für die Comdirect ist das natürlich eine Mega-Marketing-Maßnahme. Also da ist das, was sie reinstecken an Aufwand und finanziellen Mitteln, rechnet sich wahrscheinlich Faktor 10. Im Vergleich zu, wenn sie irgendwelche Influencer bezahlen würden, dass die bezahlte Werbemaßnahmen auf Instagram oder sonst irgendwo machen. So, also da haben sie sich auch wirklich gut etabliert seit Jahren. Ja. Das war eine gute Idee von denen.
Finde ich auch.
Ja. Ja, wenn jemand bei uns im Büro sitzt, dann haben wir, wenn nicht, von der kommt direkt bezahlt. Ja. Stimmt gar nicht. Wir kriegen ja 2000 Euro. So.
Ja. Genau. Aha. Sind aber keine Bedingungen daran geknüpft.
Genau.
Können damit machen, was wir wollen auch.
So. Das war der kommt direkt Finanzblock Award. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal noch Platz 1. Jetzt bin ich angefixt.
Da müssen wir uns einfach noch ein bisschen Mühe geben.
Ja.
Genau. Was ich auch, also oder den Award wollte ich dann auch nochmal als Anlass nehmen, um ein bisschen in die Geschichte der Finanzküche reinzugehen. So ein bisschen deine Ursprünge auch hier im Blog oder in der Finanzküche und dann nicht so sehr in die Honorarberatung zu gehen, sondern eben wirklich mal zu schauen, wie hat sich das mit dem Blog eigentlich so entwickelt? Hast du so gerne Artikel geschrieben? Wie bist du rangegangen? Und genau, wie hat sich das dann kam ja irgendwann der Podcast noch hinzu. Vielleicht fangen wir einfach mal von vorne an. Wie bist du überhaupt in die Finanzbranche reingekommen?
Ja, ich hab mal geguckt. Ich denke immer, ich rede da ständig drüber aus, gar nicht so. Seit du da bist, eigentlich nicht mehr. Das ist schon wieder ein paar Jahre her, dass ich mal so eine Rückschau gemacht habe.
Ja.
Deswegen ist da vielleicht, ja, muss ja nicht sein, dass jeder Hörer jetzt seit 3, 4, 5 Jahren dabei ist. Ja, also klassisch im Strukturvertrieb angefangen, würde ich sagen. Im Studium wegrekrutiert worden von meinem besten Freund, wurde ich dann das erste Mal angerufen, habe gesagt, bleib mir ja weg. Das zweite Mal angerufen, habe ich gesagt, bleib mir ja weg. Und das dritte Mal, weiß ich noch, hat mich dann der Gilbert Fuchs im Treppenhaus erwischt, am Telefon. Habe ich im Telefon und bin dummerweise rangegangen, im Nachhinein guter Weise, dass ich rangegangen bin. Und habe mich dazu breitschlagen lassen, mal im Tekis-Büro in Leipzig vorbeizuschauen. Genau, der Gilbert Fuchs, der war die Führungskraft von Kenny Metzler, der mal ein Praktikum bei mir gemacht hat. Grüße gehen raus an Kenny. Er macht jetzt seinen Weg zum Steuerberater.
Krass.
Hoffe, dass er die Prüfung besteht.
Ja. Genau.
Seine größte Angst ist übrigens nicht die inhaltliche Thematik, sondern dass sie das handschriftlich verfassen müssen, die Prüfungswerke. Und natürlich heutzutage handschriftlich nicht mehr so viel unterwegs bist und wenn du dann plötzlich 6 Stunden am Stück schreiben musst, kann es sein, dass dir die Hand abfällt.
Ja.
Genau. Also ich denke an dich, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit bis nächstes Jahr. Ja. So, also das war so mein Anfang. Dann saß ich dann im Büro auf der Couch im Waldstraßenviertel in Leipzig und fand es ganz cool, weil sie so von Investment erzählt haben, Tita und Tu. Ja, und bin dann ein Jahr dort gewesen und habe dann so geguckt, wie die arbeiten. Ganz klassisch saß ich dann mit meiner Familie in Beratungssituation. Ja, hat dann erstmal Gilbert geführt, die Gespräche. Und dann ja, habe ich nach einem Jahr so gemerkt, das ist nicht das Richtige für mich, um es vorsichtig auszudrücken, genau. Also ja, ich habe mir dann halt irgendwann angefangen, die Produkte anzugucken, ein bisschen genauer.
Mhm.
Und dachte, ob sich das so rechnet, weiß ich nicht. Und da ging ja auch schon das ETF-Thema, kam immer größer auf. Und
ja,
dann auch, dass die Kosten beim Investieren so eine große Rolle spielen. Da war man ja auch erst dann so die Zeit, das war so 2013 rum, wo man so stärker dafür sensibilisiert wurde, wo es dann auch wirklich Alternativen gab. Ja, und dann immer, wenn man tiefer nachgefragt hat, wie funktioniert so ein Produkt, wie wirken sich die Kosten aus, da hat man nur irgendwie Kokolores gehört. Die haben dann immer so eine Studie noch gehabt von der Uni Wien oder irgend sowas, was ganz Obskures, die gezeigt hat, dass die Kosten gar nicht so eine große Rolle spielen, wenn dafür der Ertrag dann hoch genug ist.
Okay.
So. Also die haben dann quasi, war die Aussage, Kosten, wenn du 1% Kosten verursachst, dafür aber 2% mehr Ertrag kriegst, ist ja alles gut. So. Dass es in der Realität ein bisschen anders funktioniert, ja, das habe ich mir Stück für Stück erarbeitet. Hatte dann halt ja irgendwann die Nase voll und ich mochte das auch nicht. Ich weiß noch, ich hatte ein ganz unangenehmes Telefonat, das hat mich so ein bisschen gebrochen. Das kann man sich wirklich so klassisch vorstellen. Du machst da in der Uni, machst du da Umfragen oder mit Freunden, gibst es so Umfragen, sagst, ja, ich mache hier für die Arbeit irgendwie eine Umfrage und ihr helft mir damit, wenn ihr die ausfüllt. Da haben die ausgefüllt und dann haben wir danach die uns angeschaut, ganz intensiv und ausgewertet. Und das einzige Sinn war, dass wir dann die Telefonnummer gewählt haben und dann mit denen die einladen wollten, um die Umfrage im Büro bei der Tekis zu besprechen und die dann natürlich irgendwie zu Kunden transformieren wollten. So.
Ja.
Wer mich kennt, ich hasse Vertrieb, so Direktvertrieb und so Kaltakquise und dann auch im eigenen Umfeld, ganz schlimm. So, und da sitzt du dann und neben dir sitzen noch 4 andere, dann dein Chef in Anführungsstrichen und du bist da in dieser Situation, darfst anrufen, irgendjemand so halb bekannt ist und mega unangenehm am Telefon. So, und die hat mich dann abgewimmelt und ich so, ja, alles gut und keine Ahnung und aufgelegt und ja. Am Ende war es gut, dass ich sowas gemacht habe, weil es sich auch so ein bisschen, also ja, kommst du halt wirklich mal aus deiner Komfortzone raus, würde trotzdem das gerne rückgängig machen. Ja. Genau. Und ja, das sind so Momente, wo du dann sagst, nee, also danke, so, das kann nicht meine Arbeit sein und kann auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass ich dann im Fitnessstudio nur noch mit Leuten dahin gehe, um dann so unterschwellig die irgendwie dazu zu kriegen, dass sie bei mir, also mit mir quasi im Strukturvertrieb arbeiten wollen,
ja,
als Partner. Also ja, das zieht sich ja dann durch dein ganzes Leben. Du hast quasi nicht mehr so die Trennung in Freizeit und Arbeit, sondern es ist alles eins und durchmischt und das ist auch super cool. Du bist mit deinen Jungs dort und machst dort FIFA-Abende und sonst irgendwas, guckst irgendwelche Motivationsfilme und fährst zu irgendwelchen Seminaren, die schick sind. Da gibt's Essen und da erzählt vorne irgendjemand Erfolgsgeschichten, um dich zu motivieren. Mhm. Ja, also sind auch ganz viele von damals tatsächlich, wenn ich die google, sind noch dort dabei.
Hast du mal jemanden rekrutiert?
Ich glaube, keinen, der noch dabei ist. Ja.
Mhm. Ja. Und haben deine Eltern noch Verträge von damals?
Nö. So, ich glaube, von den Verträgen, die wir gemacht haben, ist noch einer oder so oder zwei unterwegs. Ich nehme die U dran. Ja.
Ja.
Genau. Ja, aber ansonsten ist da das meiste rückabgewickelt worden. Ja, habe ich schön Storno bezahlt. Ja. Ich quasi dann rückgängig gemacht und dann haben wir dann kam dann immer so ein Schreiben, ja, zahlen Sie bitte Ihre Provision zurück. Ja, aber es war auf einem ganz kleinen Level, weil du kriegst ja, ja, wenn du ganz unten anfängst, kriegst du einen Promilleteil von der Provision, die tatsächlich fließt.
Okay.
Schließ eine BU ab und kriegst 50 Euro oder sowas. Wenn du das als Versicherungsmakler machst, kriegst du 2000 oder so. Also.
Naja, so finanzieren die sich ja auch. Also, ja, genau. Klar. Heißt ja nicht umsonst Strukturvertrieb.
Ja, das ist ja die Idee, ne, dass von oben nach unten so durchtröpfelt. Und wenn du ganz unten anfängst, tröpfelt ja halt der letzte Tropfen zu dir durch. Ja. Genau, und dann habe ich ja dann dort aufgehört. Aber, und das halte ich den Strukturvertrieben auch zugute. Ja, wer kümmert sich heutzutage um Nachwuchs in der Branche? So. Also das sind ja zumindest noch wirklich Strukturen, die dafür sorgen, dass Menschen als Berater, Beraterin mit der Branche in Kontakt kommen. Auch wenn die meisten dann nicht lange dabei bleiben, die haben eine ganz hohe Umschlagquote. Genau. Wenn die nicht gewesen wäre, wäre ich heute nicht hier. So, also bin da überhaupt kein Groll oder sowas, sondern bin da auch dankbar, wie es gelaufen ist.
So, hast ja auch ein bisschen was gelernt dort.
Genau, ich weiß auch, wie ich es nicht haben will.
Genau.
Aber ja, es ist so ein paar Sachen. Also ich bin jetzt auch gewachsen so. Also ich habe heute keinen großen Schmerz mehr, das Telefon in die Hand zu nehmen, jemanden anzurufen. Ist immer noch nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
Ja.
So, spiele ich lieber mit meinem Sohn. Aber ja, da wächst man rein. Und wenn man dann hinter seiner Dienstleistung stehen kann, ist auch was anderes, als wenn man dann denkt, ich habe irgendeinen Quatsch hier im Angebot und geht mir nur darum, irgendwie Geld zu verdienen. Das ist dann eher unangenehm.
Wie bist du denn in die Eisenbahnstraße gekommen?
Genau, also wir sitzen jetzt immer noch in der Eisenbahnstraße 9 hier in Leipzig. Kommt gern vorbei. bisschen Vertrieb darf man auch mal machen. Genau. Birgit macht wunderbare Erstgespräche. Ja, wie bin ich hierher gekommen? Auch dann wieder über Umwege. Also gab es keinen geraden Weg. Ich habe dann erstmal ein halbes Jahr gebraucht, um nichts gemacht in der Branche. Und dann, ja, dann habe ich halt geguckt, wie kann es weitergehen. Und habe halt ja, einen guten Freund gefragt, hier bist du beim Versicherungsmarkt, da kann ich mal mit ihm sprechen. So. Und ja, da bin ich zu dem gegangen. War natürlich auch Vertriebler alter Schule direkt. Ja, das war der Andreas Nistolik. Und ja, auch dem bin ich dankbar, so, weil der hat ja den Kontakt in die Eisenbahnstraße dann hergestellt. Aber ich hatte das erste Gespräch bei ihm und bin direkt wieder aus dem Büro rausgerannt. So. Weil das war 1:1 Vertrieb ja, und wollte ich dann auch quasi, der hat ja so OVB-Schule, also auch Finanzvertrieb und ja, wollte sich auch quasi wieder so einen kleinen Vertrieb als Versicherungsmarkt also ungefähr aufbauen. Ja, bin ich dann rausgerannt und dann bin ich aber tatsächlich nach einer kurzen Bedenkzeit wieder hin und habe nochmal mit ihm gesprochen und dann hat er mich dann tatsächlich an Thomas Grosse weitergegeben. Und da bin ich jetzt, Thomas Grosse, mit ihm arbeiten wir heute noch zusammen. Grüße gehen raus an Thomas. herzlichen Glückwunsch nochmal zum Nachwuchs. So. Und ja, da bin ich hier ins Büro in der Eisenbahnstraße gefahren. Das weiß ich noch ganz genau. Ich habe mir einen Termin mit ihm ausgemacht. hatte noch meinen alten Citroën, ZX oder sowas war das, mit so einem Glasdach oben drauf. So ein ganz altes Auto. Und ich weiß noch, wie ich an der Kreuzung stehe und links neben mir steht jemand und zeigt so unten auf meinen Reifen. Ich dachte, was ist denn hier los? Und dann denke ich, der fährt aber komisch und bin rangefahren, hätte ich natürlich einen Platten.
Oh, scheiße.
So. Vor meinem ersten Termin mit Thomas, was habe ich gemacht? Ich habe das Auto abgestellt und bin dann die letzten 15 Minuten hergerannt. weil ich es hasse, unpünktlich zu kommen. So. Versuche heute noch zumindest alle Kundentermine und beruflichen Termine pünktlich zu machen. Und zu Hause habe ich aufgegeben, da hängen ja noch zwei andere Personen mit dran. So, also wer meinen Sohn hat und meine Frau, der kommt nicht mehr pünktlich. So. Ja, und dann saß ich hier im Büro und waren wir uns sympathisch und dann seitdem sitze ich hier. So, hatte ich dann einen Stuhl, habe ein bisschen zugearbeitet. Für Thomas habe, glaube ich, 200, 300 Euro bekommen oder sowas im Monat. So, und den Rest habe ich mir bei Ikea am Hotdog-Stand verdient. Genau, und dann habe ich alles, was ich verdient habe, habe ich entweder zum Leben genommen oder für diese Ausbildung Versicherungsfachmann, Finanzanlagenfachmann, Fachberater für Finanzdienstleistungen. Ich bin ja auch mal komplett bekloppt, habe ich noch die Fachwirt-Ausbildung gemacht, dachte ja eigentlich, die ist dann auch online. So wie die Fachberaterausbildung, ja. Ne, Pustekuchen, hieß es dann, ja, wir bekommen nur den Kurs in Frankfurt zusammen. So, und dann bin ich natürlich dann nach Frankfurt gependelt. So. Ohne Geld. So bin ich dann mit Mitfahrgelegenheit und sowas rumgefahren. Habe selber auch mal das Auto genommen und dann habe ich halt von anderen Geld genommen, habe ich die rumgefahren. War nette Gespräche. Ich glaube, unser Artikel dazu rankt immer noch. Genau, weiß gar nicht mehr, wie die App hieß. Was mitfahren? Nee, ich glaube, hieß ein bisschen anders. Blablacar, glaube ich, oder so.
Das gab es dann später noch, ne?
Genau. So, und ja, da bin ich nach Frankfurt gependelt. Das war mega anstrengend. Also fährst da 4 Stunden, 5 Stunden hoch, 5 Stunden runter am Wochenende. Dein Sohn ist zu Hause, ganz klein, Baby. Und ich hatte mega Glück, dass in Frankfurt einer meiner besten Freunde gewohnt hat zu diesem Zeitpunkt. Und das war das Coole dran, ne? Da hast du dann bei ihm geschlafen, hast dich mal gesehen und ja, war am Ende auch mega, also bin ich jetzt auch nicht böse, dass es das gab. Hab dann natürlich, so wie ich es immer mache, also nicht wie ich immer mache, ich habe ja Abschluss quasi als Versicherungsfachmann, Finanzanlagenfachmann und Fachberater für Finanzdienstleistungen, was einer über den Kaufmannabschluss quasi drüber ist. Aber den Fachwirtabschluss habe ich dann tatsächlich, da habe ich nur die Stunden gemacht und dann habe ich dann das Ganze dann auslaufen lassen. Das war mir dann zu anstrengend. Und für den Nutzen, den ich dann davon habe. Also klar, wäre es cool, wenn ich den Abschluss damit hätte stehen haben. Mache ich den auch noch irgendwann, glaube ich aber nicht. Aber das war dann eher auf Geschäftskunden. Dann ging es dann um Themen, die eigentlich für die Beratung hier dann auch wieder relativ irrelevant waren. Der Fachberater war der eigentliche Mehrwert, weil es da um die Privatkundenberatung ging und man da auch nochmal tiefer in das Thema Versicherung einsteigt, auch wenn wir da selber ja gerade, was die Risikoberatung angeht, gar nicht mehr so aktiv sind, nur so generell. Aber dafür war es ganz gut und denke ich mal sinnvoll. Aber das kostet ja alles Geld und wenn du keins hast, ist das schon eine kleine Herausforderung. So, also die ersten Jahre haben wir nichts verdient.
Genau, dann hast du dich selbstständig gemacht mit der Honorarberatung. Wann hast du dann den Blog gestartet?
Ich glaube, der Blog ist 2015 online gegangen. So, ja, also 2015 sollte der erste Artikel erschienen sein. Oder 2016, ich glaube der 19.3.2015. 19.3. kann ich mir gut merken, weil da hat meine Frau Geburtstag. Also Blog und Frau haben quasi am selben Tag Geburtstag, deswegen kann ich mich auch nie scheiden lassen, weil sonst die, außer ich finde jemand, der auch am 19.3. Geburtstag hat. Genau. So, also das war der Start, 19.3.2015, hoffe ich sage jetzt kein Quatsch, und es war 2016, aber ich glaube es war 2015. Der erste Artikel, ich habe gerade geguckt, ging es um Bausparverträge oder sowas. Genau. Und ja, der Name, der ist im Austausch dann mit Thomas entstanden. Ja. Ich meine, du kochst doch gerne Finanzen, Finanzküche. So, weiß gar nicht, wer den Begriff dann als erstes geprägt hat. Klar. Und dann habe ich dann quasi die Finanzküche gegründet, wenn man so möchte.
Ja.
Also auch bis heute habe ich keine Ahnung, wie ich da so eine Website online kriege. Damals schon so den Ansatz, dass alles, was ich, wo ich nicht gut drin bin und was mir jetzt keinen Riesenspaß macht, das macht jemand anderes. Und hatte dann Marcel Fiegel, der hat dann die erste Website online gestellt für 300 Euro oder so, 400 Euro. Genau, war am Ende WordPress-Baukasten. So. Und dann war die erste Website online und ich habe tatsächlich für die Dienstleistung an sich noch eine zweite Website erstellen lassen. Das war Honorarberatung, Finanzberatung. Und habe dann dort auch noch einen Blog gehabt, dann irgendwann. So, ich habe quasi für die Finanzküche geschrieben und parallel noch für die andere Seite geschrieben und dann noch beraten.
Okay.
So, ich kann mir vorstellen, dass das so aus Effizienzgründen vielleicht nicht das Allersinnvollste war. Aber ich wollte unbedingt quasi am Anfang diese Finanzküche jeden Anschein von kommerziellen, also von also ich wollte es unbedingt erstmal unabhängig von der Dienstleistung lassen, weil so dieser Vertriebsgedanke für mich immer so, ich wollte es immer wegschieben. So, ich wusste, ich brauche Kunden, aber nee, das soll mein Blog sein und da soll bitte die Dienstleistung erstmal raus sein.
Und welche Themen hattest du dann auf dem Blog und welche Themen hattest du auf der Beratungsseite?
Ja, also der Blog, der hatte ich ganz am Anfang, war viel Persönliches auch drauf. Also das heißt persönlich immer natürlich der Finanzbezug, aber so viel auch meine eigene Gedankenwelt. Und die Webseite für die Dienstleister, die war dann ein bisschen technischer. Da war dann, da habe ich dann halt beschrieben, wie eine Haftpflichtversicherung funktioniert oder sowas, keine Ahnung. Das war alles noch nicht so bis zum Ende durchdacht. Ja. Genau, und dann habe ich ja Stück für Stück so auch diese Berührungsängste abgebaut und dann haben wir irgendwann die neue Webseite, so wie sie heute steht, aufgebaut und haben quasi die beiden Webseiten zusammengeführt, was der absolut richtige Schritt war. Und da habe ich dann zum ersten Mal wirklich mit einem größeren Team an einem coolen Projekt gearbeitet, wo dann Kevin Schüttig, Steven Petter, Chris, der heute noch unsere Webseite mit betreut. Mit Steven arbeite ich heute auch noch zusammen, wo dann wirklich so ein, also das Coolste war dann eigentlich so dieser Relaunch-Termin, wo das Büro so rabbelvoll war und dann so wirklich vier Leute da waren oder fünf insgesamt mit mir, die sich wirklich nur darum gekümmert haben, dass das alles auf die neue Website umgezogen wird und irgendwann wurde dann der Knopf gedrückt und die neue Website geht online. War schon cool. Ja. Und da hast du ja mal gesehen, wie viel Spaß das dann auch machen kann, so ein Projekt dann zu planen. Also es ist ja ein bisschen mehr, als man vielleicht dann sieht. Also Kevin hat dann erstmal angefangen und hat ein CI erstellt für den Blog, also eine Corporate Identity mit Farbgebung. Für Social Media ist alles vorbereitet, wir müssen es nur nutzen. Also für jeden einzelnen Kanal ist der Farbcode vorbereitet. Wir haben Vorlagen schon in Canva drin. Alles genau durchdacht von ihm. Tut mir leid, dass wir es nicht bis zum Ende genutzt haben. Bis heute, vielleicht kommt es noch. Pläne liegen ja in der Schublade seitdem. Wir haben ja immer auch die Themenseiten, die wir eigentlich haben wollen, die sind noch nicht alle befüllt. Ja, also es ist immer so ein Wettkampf zwischen dem, was du möchtest und der Realität, was du leisten kannst von Kapazitäten her. Da geht es uns genauso wie jeder anderen Firma, dass du immer dabei bist, Prioritäten zu setzen und zu gucken, wo liegt gerade der Fokus und wo geht gerade die Energie am sinnvollsten hin. Ob wir da die Entscheidung immer richtig getroffen haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es uns hierher gebracht. Genau, aber zurück zum Blog. Da war, also das CI war die Grundlage und da auch im Austausch, wie wollen wir das Thema Kochen dort mit reinbringen? Haben uns dann dafür entschieden, das unterschwellig zu machen durch die Farbgebung. Also die Farben sind dann auch nicht, das feiere ich heute noch, ne, halt so eine Präsentation vorbereitet, wo du dann gesehen hast, wo die Farbcodes herkommen, die er gemacht hat. So, da waren zum Beispiel eine gelbe Banane und da ist Gelb rausgezogen. Oder irgendeine Melone und da kommt das Rot raus. So.
Ach so, krass.
Also die ganze Farbgebung, die ist alles vom Food. So. Mega, mega stark. Und wir haben für unseren YouTube-Kanal, den wir gerade nicht befüllen, da haben wir so ein Hintergrundbild, also hat für die Social-Media-Kanäle fertig gemacht. Ist cool, emotional. So dieses Rot von der Finanzküche mit Kaffeebohnen und so. Also du siehst nicht auf den ersten Blick das Kaffeebohnen, aber wenn du so näher rangehst, dann ist alles Kaffeebohnen.
Ja.
Also das war wirklich, vielen Dank dafür, da fühle ich mich heute noch sehr, sehr wohl. Genau, und mir war bis dahin nicht bewusst, dass man sich Gedanken machen kann, welche Schriftart man verwendet. So. Aber auch das, genau, also dann auch noch dieses, gibt Schriftarten, dafür musst du Geld bezahlen, dann welche, die es gratis gibt, und er hat eine rausgesucht, die halt frei verfügbar ist, aber halt zu dem passt, was er da macht. Also ob das dann immer so, aber unterbewusst spielt das ja dann schon eine Rolle. So. Und das ist auch das, wo ich dann sofort Steven dann angerufen habe, wo wir den Finanzblog Award gewonnen haben, habe ich gesagt, du bist Zweiter geworden. So. Und kannst du bitte nochmal Kefke Bescheid sagen. Also, das war auch das Erste, was er gesagt hat, das muss ich Kefke sagen. So. Weil es spielt ja auch nicht nur der Inhalt eine Rolle, sondern auch das Auftreten. Und genau.
Genau, das hatten die auch gesagt, hatten ja vorher auch so ein bisschen darüber geredet, was denen wichtig ist bei Finanzblogs. Und da war auch die Handhabbarkeit, das Design, dass es nutzerfreundlich ist und sowas, das war denen halt auch wichtig.
Ja. Und das hat Kefke zum Beispiel auch entworfen. Er hat so ein Nutzerflussdiagramm entworfen von jeder einzelnen Seite und hat gezeigt, wie der Nutzerstrom stattfinden soll, wenn die Seite dann mal da ist. Also es war wirklich gut. Und dann haben wir ja noch, das sind so Sachen, das hatte ich auch schon öfters erzählt, wo dann da sitzt und Kefke da macht den Designentwurf und da sind plötzlich Videos drin. Und alle so, ja, das ist eine coole Idee, mach mal. So. Aber dann zu verstehen, dass so ein Video mal nicht einfach so dahin geworfen ist, sondern ja, den Kontakt hat dann auch wieder Steven hergestellt, so zu einer wirklich guten Agentur, die sind hier aufgeschlagen zu zweit mit einer Wahnsinnstechnik. Das siehst du nicht, dass ich dort vom Teleprompter ablese. Also ich habe das quasi den Text vorgeschrieben. Das ist auch gut, wenn du dann ein Team da hast, wo du, ich weiß nicht, ich habe den Tag vorher abends gesessen und habe nur den Text fertig geschrieben und hatte frühest dann den Termin, um das Video aufzunehmen. Das kann ich ja zum Glück ganz gut schreiben. Wenn ich dafür auch noch jemanden gebraucht hätte, wäre ich wahrscheinlich pleite gewesen. Ja, und die haben dann den Text genommen und direkt vor die Kamera gehangen. Ich wusste gar nicht, dass das geht.
Ja.
Also wirklich direkt vor die Kamera. So, du guckst in die Kamera und dann läuft dein Text durch. So, das war schon irre. Also da auch nochmal vielen Dank dafür. Die haben das dann auch geschnitten, Musik drunter gelegt, dann konnte ich schon mal Feedback geben und so weiter. Also sind auch ein paar tausend Euro weg. So, also, und das war ja in einer Zeit, wo ich jetzt nicht unendlich viel, also das ist ja heute noch so, wir haben ja immer quasi Budgetzwänge. Ja, also das sind, ich habe es nicht zusammengezählt, aber über 10.000 Euro am Ende da reingeflossen mit Videos, mit allem drum und dran, von A bis Z. So. Hat mich meine Frau, hat mir ja auch angeguckt und gesagt, So, aber also es gibt ja immer noch einen Unterschied und das ist dann das Wichtigste, was man als Unternehmer dann auch so ein Stück weit verstehen muss zwischen, ich schmeiße da Geld zum Fenster raus und oder kaufe mir davon was, wo ich Spaß dran habe und ich bringe die Unternehmung voran. Ich weiß noch, wo wir hatten ganz am Anfang, hatten wir so ein Maklernetzwerk, wo wir zusammengearbeitet haben, also oder da haben wir uns immer getroffen in großer Runde, da saßen 10 Leute. Und wir haben versucht, für dieses Maklernetzwerk den Leuten zu verklickern, die dort mit uns waren. Wir nehmen jetzt alle mal zusammen Geld in die Hand und stellen eine geile Webseite ins Netz. Da hätte jeder 200 oder 300 Euro geben müssen.
Ja.
Das Geld ist nicht zusammengekommen.
Weil?
Ja, zum einen, weil keiner die Notwendigkeit verstanden hat, dort online präsent zu werden. Und dann natürlich, weil dann wahrscheinlich Eigeninteressen, ja, wie verteilen wir dann die Kunden, die auf die Webseite kommen. Also man hat schon sich drüber Gedanken gemacht, wie dieser Kuchen verteilt wird, bevor es überhaupt ein Kuchenstück gab. So. Und das hat dann immer dazu geführt, dass ja gar nichts passiert ist. Aber auch diese Grundhaltung, so viel Geld für Online-Marketing, das war so das große Glück, was wir hatten so von Anfang an, dass wir dort halt in einer Branche unterwegs sind, die alt ist, die männlich ist und wo wir halt wirklich damals ich will nicht sagen Nische besetzt haben, aber schon, also wo wir die Finanzküche gestartet haben 2015, da gab es vielleicht 5 oder 6 oder 7 Finanzblogs.
Ja.
Ja, kann ich dir heute alle noch aufzählen. Und du hast dann auch dich gekannt, hast dich gegenseitig gepusht und heute gibt es, weiß nicht wie viele 100 Finanzblogs. Und das Ergebnis ist, dass ich weniger lese als früher.
Ja.
So, also es interessiert mich eigentlich, also das tut mir auch leid, aber ich bin eigentlich auf Finanzblogs nicht mehr unterwegs. Außer, also wir führen noch ein, aber ich schaue so selten noch auf andere Finanzblogs. Das kommt mal vor, aber nicht regelmäßig und ich habe da echt den Überblick verloren.
Ja.
So, da kommt eine Aktienanalyse nach der anderen und keine Ahnung, also das finde ich einfach anstrengend. Früher war auch viel, also das war früher, weiß nicht, ob es früher anders war oder ob ich über die falschen Blogs stolpere, da war viel Persönlichkeit drin, so dieses, also heute ist sehr themenbezogen, dass du halt so diese Professionalisierung hat dann auch was Negatives aus meiner Sicht, dass so diese
persönliche Touch, oder?
Dieses Persönliche vielleicht ein bisschen fehlt, wo man selber so, das merke ich auch bei mir selber, kann ich das jetzt machen, so meine eigenen Gedanken da rein, das ist ja gar nicht untermauert und genau.
Ja, aber im Prinzip war das ja auch was jegliche Blogs damals ausgemacht hat, also egal ob im Finanzbereich oder irgendwas anderes, das ist ja quasi entstanden als Online-Tagebucheinträge. Und was gibt's Persönlicheres als ein Tagebucheintrag?
Ja.
Was war dir inhaltlich besonders wichtig bei deinem Blog?
Naja, ich habe halt so meine Gedankenwelt dort rausgelassen. Ne? Das war so für mich Verarbeitung von meiner, also ich habe mich selbstständig gemacht und habe das halt auf meinem Blog verarbeitet, so ein Stück weit mit ja, habe auch mal einmal aufgegriffen, dass ich mit meiner Frau zu ihrem Pferd bin, also eine Reitbeteiligung, sind wir zum Pferd, ist mir auf den Fuß gelatscht. So. Das habe ich auch irgendwie auf dem Blog verarbeitet. Hat mir einen bösen Kommentar eingebracht. Was das soll und dass das ja gar nicht so mit dem Kernthema zu tun hat und dass er das blöd findet und genau, also an sowas erinnere ich mich noch, aber ja, da musst du dann drüber stehen. Also noch, ich bin ja auch immer sehr offen, was so die Entwicklungen angeht, aber auch einmal ein Kommentar, also das ist so die einzigen zwei Kommentare, die mir so negativ im Kopf geblieben sind. Das ist dann immer interessant, wie sowas Negative hängen bleibt. Wir haben ja auch eigentlich fast durch die Bank weg und das ist echt cool, nur also viele, viele positive Kommentare so, ja. Oder die sich halt mit dem Thema auseinandersetzen. Da weiß ich noch, ich hatte einmal einen Kommentar drunter, was ich denn für ein Versager wäre, dass ich mich so langsam entwickle und was meine Frau für ein Pech hat und genau, also das war einmal drunter, also, ja, wo ich mir dachte, okay, hat sich wahrscheinlich noch nie selber irgendwie mal selbstständig gemacht, ja. Oder keine Ahnung. Das ist ja immer mit der Selbstständigkeit so, da funktioniert nichts über Nacht. Also das ist absolute Ausnahme, dass du, wenn du bei Null anfängst, von heute auf morgen erfolgreich bist. Ja. Wo das vielleicht funktioniert, das sehe ich im Mandantenkreis, wenn du schon quasi in der Branche dich selbstständig machst, wo du vorher angestellt warst, wo du schon ein Netzwerk dahinter hast und wo du dann startest und quasi schon gestandener Mensch bist und dann quasi dein Netzwerk mitbringst und da selber irgendwie, genau, oder schon mal Erfahrung hast als Unternehmer. So, aber wenn du wirklich, ich bin ja gestartet ohne Ausbildung, ohne dass ich in der Familie jemanden habe, der selbstständig ist und ich ohne einen Cent auf dem Konto und dann dauert das halt einfach bumslange, bis da mal irgendwas passiert.
Was ja auch völlig in Ordnung ist.
Ja.
Also selbst bei Leuten, die schon viel Geld in der Tasche haben, ist es okay, wenn es langsam vorangeht. Jeder hat auch sein eigenes Tempo.
Genau, und aber die meisten fahren es halt gegen Baum.
Ja, aber es ist dann halt, sowas darf man dann eben auch nicht persönlich nehmen. Wer weiß, was der Typ an Erfahrungen hat und dann alles durch seine eigene Brille sieht und dann.
Ja, wichtig ist, dass das war wirklich die absolute Ausnahme und der Blog war eigentlich, der hat mir, ja, das hat mir einfach gut getan.
Ja.
Und am Anfang, und da hatte ich auch, da bist du voll gehypt, so, wo ich nachts nicht schlafen konnte, ich bin aufgestanden, habe Artikel geschrieben mitten in der Nacht.
Ja.
So, naja, mach ich heute nicht mehr.
Heute brauchst du deinen Schönheitsschlaf.
Ja, genau. Und schreibe auch nicht mehr ganz so viele Artikel. Und jetzt ist das eher, also, aber das ist auch so eine Evolution, ne? Ist ja überall so, dass du dann Stück für Stück quasi mehr organisatorisch tätig bist und so weiter. Ist ja, ich habe nie gedacht, ich habe einen Finanzblog Award jetzt einen Preis gewonnen, sondern ich, oh, geil, wir haben das Ding geholt. Genau. Und das ist ja mittlerweile wirklich ein Projekt. So, was nicht irgendwie an einer Person dort klebt.
Ja. Ja. Genau, und irgendwann kam ja noch ein Podcast mit dazu, zum Blog.
Ich glaube seit 2017 oder sowas. Genau, da war, weiß gar nicht, was da die, warum Podcast. Ich habe ja auch YouTube gehabt. So, also ich habe ja beides gemacht. Ich habe erst YouTube gemacht und dann Podcast, glaube ich. YouTube habe ich dann irgendwie da einschlafen lassen und Podcast. Ja, es war einfach logisch, das zu machen. So, die Artikel sind da. Und einen Podcast aufzunehmen, das ist jetzt anders als bei einem Video. Das war immer so ein bisschen aufwendiger. So irgendwie. Und da musst du immer gucken, wie gucke ich gerade und wie komme ich rüber, wie ist meine Gestik, wie ist meine Mimik. Und beim Podcast nimmst du das Mikrofon und kannst halt sprechen. Und sprechen mache ich eh den ganzen Tag. Genau, deswegen war das so die logische Konsequenz. Und das ist tatsächlich auch, obwohl, und das erwähnen wir immer wieder, dass so die Reichweite gar nicht so gigantisch nach oben geht oder so, ist jetzt weit weg von einem Podcast, der ständig gehört wird von Abermillionen Menschen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir gerade von Kunden immer wieder drauf angesprochen werden. Ja, weiß ich schon, habe ich einen Podcast gehört oder wenn ich mal quasi über meine Vorbereitung für einen Halbmarathon wie geht's auch alles sehen, also, wo du denkst, Alter, krass. Das ist mir dann schon unangenehm. Also das ist das Schöne eigentlich am Podcast, dass du so persönlich dort quasi also unterwegs sein kannst und gleichzeitig aber nicht das Gefühl hast, dich da irgendjemand zu offenbaren, weil du nicht persönlich gegenüber sitzt und wenn dann dich jemand im Büro drauf anspricht, dann ist das schon, ja, schon komisch.
Ja.
Genau, wo man erstmal mit umgehen muss.
Und da ist so eine gewisse Halbanonymität.
Ja.
Ja.
Genau. Wo man dann quasi drauf mit der Nase gestoßen wird, das hat sich wirklich jemand angehört. Das ist schon krass.
Finde ich dann auch manchmal erstaunt, wenn da irgendwas, irgendeine Rückmeldung kommt, irgendwas aus einem Artikel zitiert wird oder so. Ja.
Ja, also Podcast ist einfach auch schneller aufgenommen als jetzt ein Artikel geschrieben.
Ja.
So. Am Ende ist ja vieles schon im Kopf drin und es muss halt nur raus. Und ja, ich glaube, Gespräche strukturieren, das klappt auch ganz gut, berufsbedingt. Ja. Und so ist halt der Podcast entstanden und YouTube ist dann halt irgendwann wieder, ja, wieder eingestampft worden. So. Und da hat man vielleicht nicht den lang genug Atem, keine Ahnung.
Ja, aber ganz abgeschrieben haben wir es ja auch noch nicht. Gibt ja, ja noch Ideen.
Genau, also das wäre, wenn ich wirklich hier weniger im Alltagsgeschäft hätte, ist da, bin ich mir sicher, dass wir das groß machen könnten. Also da habe ich eine große Küche zu Hause,
ja,
und dann kann man aus der Finanzküche, kann man schon eine Finanzküche draus machen. So. Wie oft ich auch, ja, schon von Leuten drauf angesprochen wurde, die irgendwie dann, ja, müsst doch mal das und das machen, irgendwas mit Küche und so. Die Ideen habe ich schon alle. So. Schon tausendmal, das ist halt für mich immer so dieser Fokus, so, wo du wirklich, ja, also du musst dich irgendwo, wenn du alles machst, wird alles kacke.
So.
Wie oft erlebe ich auch von anderen, will hier in unserer Bürogemeinschaft niemand anschauen, die dann 5 Projekte gleichzeitig machen. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass, aber da ist ja auch typabhängig. So. Manche haben halt Spaß daran, was aufzubauen, dann das nächste aufzubauen. Aber dann fehlt halt so vielleicht dieser Punkt, wo du halt wirklich das zu was Großem machen kannst. So. Als wenn du halt jeden Tag denselben Nagel einschlägst, dann ist halt irgendwann komplett drin. Und nicht aufhörst, wenn er erst halb eingeschlagen ist.
Ja. Wenn du heute Artikel schreibst, gehst du denn anders dran als früher?
Ja, würde ich schon sagen, ich strukturiere vielleicht heute so einen Artikel vor. So, ja, also schon. Also ich mache mir mehr Gedanken darüber, wie der aufgebaut sein soll heute. Früher war ich der komplett erlebende Schreiber. So, also ich habe angefangen zu schreiben und ist der Artikel halt entstanden.
Ja.
Und heute setze ich schon auch erst die Überschriften zum Beispiel und fange dann an, zu den einzelnen Kapiteln dann zu schreiben. Oder nutze halt Artikelstrukturen, die ich schon mal hatte. So, also die Rückblicke, die sind auch für mich mega angenehm zu schreiben, weil die Grundstruktur immer die gleiche ist. So, und da hast du halt wirklich so ein Grundgerüst und das nimmt schon viel von dieser Kreativitätslast raus. Also ich nenne es Last, weil es anstrengend ist. Also wenn du vom leeren Blatt Papier anfängst, ist es anstrengend.
Ja.
Das heißt zum Beispiel auch, wenn wir ChatGPT mit nutzen, dann lassen wir den ja nicht den kompletten Artikel schreiben, sondern nutzen den halt für, um dieses weiße Blatt zu durchbrechen. So, dass wir eben sagen, bitte schreib uns einen Artikel, das und das soll da drin sein, bau den so und so, der soll so und so lang sein und dann je exakter die Anweisungen sind, umso besser ist das Grundgerüst. Und dass du dann vielleicht mal mit dem Grundgerüst arbeitest, wenn wir wirklich ChatGPT mal in ein Thema haben, wo wir es auch mit nutzen können. Genau. Also da hat sich schon ein bisschen was verändert und es wird sich durch KI, denke ich, auch weiter verändern. Die Entwicklung geht ja stetig voran.
Ja. Dann, naja, wenn am Ende jeder Finanzblock die KI benutzt, dann muss man auch schauen, wie man sich dann wieder voneinander abhebt und was man dann wieder, dann geht es vielleicht wieder zurück zu diesem Persönlichen, dass man dann eben die Persönlichkeit wieder mehr einbringt.
Ich glaube, das Entscheidende ist dort wirklich, zumindest so wie ich es heute erlebe, ich habe das jetzt auch schon länger nicht genutzt, bist du aber ja, glaube ich, im Alltag mehr damit als ich, da ist so wirklich dieses, ist eher so, also ich gebe dir meine Gedanken vor und dann soll die erstmal dann verarbeiten und vielleicht noch was dazu machen und dann sage ich, bitte baue das noch ein. Da habe ich irgendwann ein Grundgerüst, das ich dann verändere.
Ja.
So. Ob das so viel schneller ist, weiß ich gar nicht, als wenn ich quasi, aber es nimmt diese Hemmschwelle runter auf dem Lärm. Also es ist viel leichter, immer irgendwas zu kritisieren und zu verändern, was schon da ist, als was komplett Neues dorthin zu stellen. Ja, fällt uns ja auch in der Politik auf. Ist ja mega einfach, irgendein Gesetz zu kritisieren, was da entworfen wurde.
Ja.
Ein eigenes dorthin zu bringen, das ist deutlich schwieriger.
Ja.
So. Und genauso ist es an der Stelle bis heute. Also ist ja nicht so, dass wir da die KI einen kompletten Artikel schreiben können und der unseren Qualitätsansprüchen dort genügt.
Naja, absolut nicht.
Also. Ja. Genau, und auch nur bei einem Teil der Artikel spielt das eine Rolle.
Ja.
So. Und das ist auch das Schöne vielleicht am Podcast, wobei auch das, mittlerweile kann man ja wahrscheinlich seine Stimme aufnehmen und dann kann die KI dort einen Podcast für einen erstellen mit der eigenen Stimme. Ja, aber das ist ja jetzt noch komplett persönlich.
Ja. Ja, genau. Welche Artikel haben dir so am meisten Spaß gemacht?
Boah, das sind eigentlich immer die Artikel, wo es so, wo so private Sachen, die man privat erlebt hat, auf die Finanzwelt runterbrechen kann. So, was mir zum Beispiel immer Spaß gemacht hat, waren so die Artikel, wo ich Kochen und Finanzen mit verknüpfen konnte.
Ja.
Sparen in der Küche oder sowas. Ja. Und dann, oder meine besten Kücheninvestitionen. Solche Artikel machen mir Spaß. Oder die besten Investitionen meines Lebens, habe ich auch drei Teiler dazu oder sowas. Oder die Fahrradrente oder sowas. Das sind so Artikel, die ja am meisten Spaß machen.
Ja.
Die technischeren Artikel, so eine Blog-Analyse, also so eine Fond-ETF-Analyse macht mir schon auch Spaß, aber tatsächlich finde ich es schöner, wenn man so aus dem Alltag so Sachen einfließen lassen kann. Ja, das sind die Artikel, die ich nicht missen möchte.
Genau, ich glaube, ich mache lieber die technischen Artikel.
Ja.
Irgendwie gib mir irgendein Nischenthema und dann bin ich dabei. Gab es schon mal einen Artikel, bei dem du dachtest, hätte ich vielleicht doch so im Nachhinein lieber nicht veröffentlichen sollen?
Nö. So weiß ich nicht. Also da fällt mir gerade keiner ein. Ich habe, ja, nö. Also ich habe auch Sachen falsch gemacht im Leben. Ich würde es trotzdem wieder machen. Ich bin da niemand, der dann sagt, nee, also ja, war blöd, aber war gut, dass ich es gemacht habe, weil jetzt weiß ich, dass es blöd war. Also ja. sonst wüsste ich es ja nicht. Ich kann mich heute noch dran erinnern, wenn ich im Kindergarten mal Scheiße erzählt habe. oder in der Grundschule. So, ich habe auch einmal, kann ich mich heute noch dran erinnern, die haben immer ein Kind gehänselt dort im Kindergarten und also bin ich heute noch stolz auf mich, da stand da in der Mitte und da standen 10 drumrum und haben halt auf ihn eingedroschen, dann bin ich halt reingegangen, habe ihn rausgeholt. So. Hab aber auch einmal später mitgemacht. So. Dann bin ich verdroschen, so, dann haben wir halt was anderes gemacht, dann bin ich aber, das tut mir bis heute leid.
Ja.
So, aber es gehört halt auch zum Erwachsenwerden ein Stück weit dazu. Ich habe das für mich angenommen, dass es nicht okay war und würde es heute nicht nochmal machen. So, wenn die Erfahrung vielleicht nicht gemacht hast, dann bist du heute vielleicht ein anderer Mensch.
Hm. Ja.
Und jeden Komplex, den ich mitgeschleppt habe, der hat mir irgendwie im Beruf geholfen. Vielleicht bremst mich auch manches, aber vielleicht ist auch gar nicht so schlecht. Und genauso hat jeder Artikel, wo ich dann auch mal kassiert habe und dann mal einen schlechten Kommentar drunter hatte, lernst du halt draus.
Hm. Ja.
Haben auch schon Beratungen gehabt, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, wo du dich an anderen Ort der Welt hinwünschst, so in deiner Anfangszeit. Wo irgendein Professor da ist von irgendeiner Uni und dann dich dort gefühlt zerlegt im Beratungsraum. Ja. Aber nie böse gemeint oder so, ne? Und bist auch nie, aber wo du so weißt, oh, das ist gerade nicht angenehm. So. Habe ich zum Glück ganz lange nicht mehr gehabt, so ein Gefühl, dass ich hier nicht im Beratungsraum stehen will. Aber sowas gab es auch. Ja.
Ja.
Dann hast du aber auch Erfolgsmomente gehabt, wo auch wieder Klinikleiter sitzt hier und erstmal mit verschränkten Armen eine halbe Stunde. Vorher hatte ich nur mit seiner Frau gesprochen und wo du den erstmal knacken musst.
Ja.
Oder erstmal, der muss erstmal davon überzeugt sein, dass du was auf dem Kasten hast. Vorher öffnet er sich nicht. So, und das war wirklich so, eine halbe Stunde hat es gedauert, das weiß ich noch ganz genau, bis er dann akzeptiert hat, dass er hier richtig ist. das war echt eine harte Nuss, ey.
Ja.
Ja.
Krass.
Aber das ist ein mega tolles Mandat, also genau. Ich glaube nicht, dass er hier zuhört, aber vielen Dank für die Erfahrung.
Ja. Ja. Wie geht's weiter mit dem Finanzküche-Blog?
Naja, erstmal war ja dann Evolutionsstufe, wo dann immer mehr dann auch mit dazugekommen sind. Hallo Birgit. Genau. Also ist ja mittlerweile nicht mehr ich, der hier hauptsächlich nur schreibt.
Mhm.
Dominik ist jetzt noch mit dabei. Und ja, werden das sicherlich weiter ausbauen. So, das bedeutet, Social Media haben wir ja schon ganz lange drauf. Müssen wir irgendwann mal was machen auch. Ja, müssen wir halt gucken, wie es ausgestaltet ist, wer es macht. Hier wird es sicherlich irgendwann mal eine Stelle geben fürs Thema Marketing in nicht allzu ferner Zukunft, so dass wir uns noch mehr auf die eigentlichen Beratungen konzentrieren können. Ganz raus will ich da nicht, gerade so als glaub's ganz gut, wenn ich da auch zu hören bin und zu sehen bin. Genau, aber ja, da kann man noch sehr, sehr viel machen und wir wollen ja auch irgendwann mal quasi, also, wir wollen die Finanzbranche zu einem verantwortungsvolleren Ort machen, so wenn man in unsere Vision reinschaut.
Ja.
Und dazu gehört auch dazu, dass wir quasi auch mehr strukturierte Angebote haben für Menschen, die halt weniger Einkommen haben, die halt jetzt, wo wir keine 1:1 Beratung abbilden können. So eine Art Akademie. Mal gucken, wie wir das genau auf die Beine stellen. Wichtig ist, dass wir hier nicht irgendjemanden nur, also muss dann schon was sein, was es so in der Form halt noch nicht gibt.
Ja.
Das große Plus, was wir haben, ist einfach die Praxiserfahrung. Mhm. Dass wir halt nicht nur aus unserer Erfahrung mittlerweile sprechen, sondern aus der Erfahrung von ganz vielen Mandanten und Mandantinnen sehen, was funktioniert nicht. Wechselwirkung von Entscheidungen. Wir erleben auch Scheidungen mit.
Mhm.
Wie geht das in der Praxis auseinander? Wie läuft das ab? Zum Glück mussten wir noch nicht so viele Todesfälle begleiten. Tatsächlich sind alle Mandanten, die ich hatte, noch am Leben. Oh, ich hoffe, das bleibt so. Ey. Also ich glaube, das wird noch. Ne. Genau, also toi, toi, toi. Aber das sind so Sachen, wo du halt das Leben von Menschen begleitest und siehst, wie sich so Entscheidungen auswirken, wie das auch das Thema Erbe, wenn ein Elternteil verstirbt oder sowas.
Ja.
Oder wie sich auch, ich sag mal, Menschen im Ruhestand dann Gedanken machen, wie das Ganze dann auch im Hinblick auf die Kinder gestaltet werden sollen. So Hausentscheidungen, wie anstrengend das auch sein kann, so ein Projekt, wie lange sich das hinziehen kann und was da auch schief gehen kann, was auch klappen kann. Also viel läuft auch gut durch, mal hakelt's und dann auch, wie geht man damit um? Oder erlebt geschlossene Beteiligungen, die meistens scheitern und dann, wie geht man damit um?
Ja.
Genau, irgendwelche Flugzeugfonds oder sowas, die dann irgendwann abgewickelt werden sollen. Oder Immobilienfonds von der Projektgruppe, die jetzt dann abgewickelt werden. Ja, aber einfach jede Menge Praxiserfahrung mittlerweile und das unterscheidet uns, glaube ich, von einem normalen Finanzblock.
Hm.
So, alleine auch das. Und das geht mir so auf dieses ganze Thema Honorarvermittlung. So. Was du bist ja auch auf den Leim gegangen, den hast du vor uns auch gesagt, die machen auch Honorarberatung. Nein, machen sie nicht. Die machen Honorarvermittlung.
Ja.
Das ist rechtlich ein komplett anderer Schuh.
Ja.
So. Solange dort keine Versicherungsberater und Honorarfinanzanlagenberaterzulassung steht, machen die Vermittlung.
Hm.
Das ist Vermittlung. Punkt. Die machen nichts. Also klar, kann es sein, dass sie das auch anders herangehen und alles, aber rein rechtlich ist es Vermittlung und die haben sich nicht committed. So. Ja, muss man halt wissen und dann für sich eine Entscheidung treffen, wo man besser aufgehoben ist. Ja.
Ja, genau. Sehr schön. Ja, haben wir, glaube ich, alles so rund um den Blog mal besprochen. Waren für mich auch ein paar neue Sachen dabei.
Freut mich.
Sehr schöne Sachen. Und genau, noch ein paar letzte Worte.
Ja, mich würde interessieren, wie du die Finanzküche siehst, wo was gefällt dir, was nicht oder ja, sind die Artikel im Kopf geblieben, die du gerne geschrieben hast oder auch negative Erlebnisse?
Ach Gott, also wenn ich so an einzelne Artikel denke, kommen mir gar nicht so viel in den Kopf, aber meistens habe ich die immer gerne geschrieben, wo ich selber noch viel erfahren habe, dann viel rausgefunden habe, zu neuen Erkenntnissen gekommen bin. Das waren, glaube ich, immer so die schönsten Artikel für mich.
Ja.
Aber also ich habe halt auch gemerkt, dass ich eher nicht so der Typ bin, der dann viel über Persönliches schreibt oder redet. Weiß ich nicht, ob ich das vielleicht nochmal in Zukunft ein bisschen mit einbauen könnte, um es einfach auch angenehmer zu lesen zu machen.
Ich glaube, es soll nie darum gehen, irgendwas angenehmer lesen zu machen, sondern wenn man sowas macht, dann muss man es wollen.
Ja.
Also das muss einem in dem Moment selber auch gut tun. Wenn das nicht so ist, dann würde ich es nicht machen.
Ja, Und ich glaube, ich habe auch mich in meinem Schreibstil schon ein bisschen weiterentwickelt, wenn ich überlege, wie akademisch meine ersten Artikel klangen.
Das stimmt, das war eine harte Nuss. Das war eine harte Nuss.
Ja, da war ich doch noch sehr geprägt von der Uni. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren auch sehr gelockert.
Ja.
Ja.
Alles klar. Dann sind wir, glaube ich, soweit durch.
Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.